Das Ding bleibt dunkel, das gefällt mir gar nicht. Ja, erzähl euch noch kurz einen Witz. Mein blödes Tablet ist gerade ausgegangen. Stirbt ein Typ und der kommt so an das Himmelstor, klopft an und dann kommt so ein Mann rausgerannt mit so einem langen weißen Bart und sagt, ja, hallo, ich bin der Petrus, ich prüfe das hier am Eingang, ob Sie da rein können oder nicht. Und dann sagt der Typ so, ja, was gibt's denn da zu prüfen? Und sagt er, ja, also ich muss halt gucken, ob Sie hier rein können oder nicht. Dann holt er so eine Liste raus und geht die ganzen Namen durch und sagt den Namen. Und der Typ sagt so seinen Namen, er sagt, sorry, ich finde Sie nicht auf der Liste. Und dann sagt der Typ so, was jetzt? Findest du mich nicht auf der Liste? Das ist ja wohl nicht wahr. Ich habe mein ganzes Leben lang Kirchensteuer bezahlt und jetzt findest du mich auf dieser scheiß Liste nicht. Du gehst jetzt sofort rein und klärst das. Und Petrus sagt, okay, das kläre ich, alles klar. Geht er rein, kommt nach 10 Minuten wieder und sagt, das stimmt, da liegt ein Irrtum vor. Sie kriegen ihr Geld zurück. Leider ist das Ding jetzt immer noch nicht an hier. Ah, jetzt kommt was. Jetzt wird es wieder runtergefahren, das soll er aber nicht. Ich könnte euch höchstens noch einen Witz erzählen. Ja, ihr wollt vielleicht wissen, wer ich bin. Thomas Weißenborn, 47 Jahre alt, verheiratet, 4 Kinder, ein Hund. War schon öfter hier, ich weiß gar nicht, wer mich noch nicht kennt und wer schon. Ich bin beruflich am Marburger Bibelseminar, unterrichte dort verschiedene Fächer aus dem theologischen Bereich. Sage ich normalerweise, aber momentan unterrichte ich nur noch ein einziges Fach und das ist Dogmatik, mein absolutes Lieblingsfach. Und das hoffe ich, geht meinen Schülern genauso. Heute Abend geht es ja um Jesus und die Sache mit der Rettung. Und das ist ein ganz zentrales Thema des christlichen Glaubens. Vielleicht das Zentralste überhaupt. Ich habe zu Hause ein bisschen rumgesucht, welchen Predigttext ich da ihm zugrunde legen könnte und habe dann dem Marco gemeldet, ich finde keinen. Nicht, weil es so wenige gibt, sondern weil es zu viele gibt. Die Sache mit der Rettung beschäftigt schließlich das ganze Neue Testament. Und wie sehr es das Neue Testament beschäftigt, kann man sehen an einem Statement des Apostels Paulus, der nur ungefähr 20 Jahre nach dem Kreuz Jesu den Satz gesagt hat, dass er nichts wissen möchte von als Jesus und den als den Gekreuzigten. Das heißt, ihm geht es um nichts anderes als darum, um Jesus zu verkündigen und den eben als den Gekreuzigten. Das Kreuz, die Rettung, ist also der Mittelpunkt des Neuen Testaments. Also lasst uns auf die Suche gehen nach der Sache mit der Rettung. Und beginnen möchte ich dabei mit einer Schlüsselszene. Die Evangelien berichten davon, dass Jesus nach seiner Verhaftung vor den Hohen Rat gebracht wurde. Das war das oberste religiöse und politische Gremium Israels. Also Israel war zwar von den Römern besetzt, aber es hatte so eine Art Selbstverwaltung in den meisten Fragen und das oberste Gremium war eben der Hohe Rat. Jesus wird also dorthin geführt, er ist verhaftet worden. Als die Verhandlung ins Stocken geriet, weil man nicht genau wusste, was man ihm vorwerfen sollte, entschließt sich der Hohepriester zu einer sehr ungewöhnlichen Maßnahme. Er ruft Jesus selbst in den Zeugenstand und befragt ihn direkt. Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und Jesus antwortet, du sagst es. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr sehen den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. In seiner Antwort identifiziert sich Jesus also mit 2 Gestalten, die so etwas wie das Sinnbild für die Hoffnung Israels gewesen sind. Und zwar, das ist ganz wichtig, sowohl die religiöse Hoffnung wie auch die politische. Da ist zum einen der Christus, das ist das griechische Wort, Messias ist das hebräische Wort, der Gesalbte, das deutsche Wort. Und in ihm laufen die verschiedenen Linien des Alten Testaments zusammen. Wie die Könige, die gesalbt waren, verkörpert dieser Gesalbte den Auftrag, im Namen Gottes und damit auch im Sinne Gottes zu herrschen. Wie ein Priester, die waren ja auch gesalbt, soll er eben als Mittler zwischen Gott und seiner Schöpfung auftreten. Und wie die Propheten, ebenfalls gesalbte Leute, wird er Gottes Wort in die Welt hinein besprechen. Das ist der Selbstanspruch, der da drinne steckt, wenn Jesus sagt, dass er der Christus ist. Als Gesalbter wird er zudem über eine ganz besondere Gottesnähe verfügen. Einzigartige Gottesnähe. Und diese einzigartige Gottesnähe drückt das Neue Testament und Jesus selbst auch mit dem Ausdruck Sohn Gottes aus. Der ist derjenige, der Gott am allernächsten steht. Wenn du das bist, sagt der Hohepriester, wenn du das bist, dieser Christus, dieser Sohn Gottes, dann sag es frei heraus. Und Jesus bekennt sich dazu, indem er den hohen Priester selbst in den Zeugenstand ruft. Er sagt nämlich, du sagst es. Damit sind wir schon zwei, ich und du. Und er setzt noch etwas drauf. Vom Gesalbten zieht er eine Linie zum Menschensohn. Das ist eine Gestalt aus Daniel 7, also auch ein Text aus dem Alten Testament. Und das ist eine Gestalt, die wird vor Gott gebracht und bekommt von Gott die Weltherrschaft übertragen. Ab sofort wird er zur Rechten der Kraft sitzen, also an Gottes Seite, und in Gottes Auftrag die Regierungsgeschäfte übernehmen. Und damit kann kein Zweifel mehr bestehen. Jesus hat nicht nur das Reich Gottes, den Herrschaftsantritt Gottes verkündet, er war auch zutiefst davon überzeugt, dass er selbst nicht nur eine wichtige Rolle in diesem anbrechenden Gottesreich spielen würde, in diesem Reich, was der Welt die Rettung bringt, sondern sogar die zentrale. Gott hat seine Herrschaft ihm übertragen. Er hat ihn zum König eingesetzt, zum Gesalbten, zum Weltherrscher. Er sitzt zur Rechten Gottes und damit zu so etwas wie dem Kanzler der ausführenden Gewalt. Ja, wenn man sich diesen Anspruch anschaut, dann kann die Reaktion des hohen Priesters kaum abwartend ausfallen. Der kann schlecht sagen, naja, schauen wir mal, sondern der muss jetzt Stellung beziehen. Er muss sich auf eine von zwei Weisen dazu äußern. Entweder er akzeptiert diesen König und unterwirft sich ihm, oder er lehnt ihn ab und begibt sich damit in einen Machtkampf, der zeigen wird, wer denn tatsächlich die Herrschaft innehat. Wir wissen alle, wie sich der hohe Priester entschieden hat, und zwar für das Zweitere, und hat Jesus zum Tode verurteilt. Und nicht nur er. Alle vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, machen deutlich, dass sich am Ende die ganze Welt gegen Jesus verschworen hat. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist, aber es gibt eine ganz illustre Runde von Menschen rund um das Kreuz. Da sind nämlich nicht nur die jüdischen Autoritäten, mit denen hatten wir es gerade, das sind auch die heidnischen, die ihn hinrichten lassen. Neben den hohen Priester tritt der römische Statthalter und damit der Vertreter des Kaisers. Und diese beiden oberen Autoritäten werden ergänzt durch die vielen kleinen Leute, die sich ebenfalls gegen Jesus verschworen haben und die dort genannt werden. Das sind die einfachen Soldaten, die Jesus ans Kreuz schlagen und sich seine letzten Besitztümer den Nagel reißen. Es ist die Menge, die zuschaut und ihn verspottet. Ja, und das ist das Verrückte, selbst einer der beiden Verbrecher, die mit ihm sterben müssen, macht sich über Jesus lustig. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf, fasst der Evangelist Johannes das Wirken Jesu mit einem Satz zusammen. Wir haben es ja vorhin im Lied auch gesungen, dass er die Welt, die er geschaffen hat, dass die ihn irgendwie nicht haben wollte. Es war also tatsächlich so, wie Jesus das selbst in einem Gleichnis vorausgesagt hat. Da gibt es Gott, das ist der große Weinbergbesitzer, und er verpachtet seinen Weinberg an Pächter. Und als dann die Ernte da ist und er seinen Anteil haben möchte, diesen Teil, den er eben bekommt als Pacht, da schickt er Knechte los, die ihn einsammeln sollen. Aber die Pächter wollen den Weinberg ganz für sich allein haben. Und deshalb verprügeln sie die Knechte und jagen sie davon. Jesus erzählt dann weiter, da sprach der Herr des Weinbergs, was soll ich denn tun? Ich will meinen lieben Sohn senden, vor dem werden sie sich doch scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, dachten sie bei sich selbst und sprachen, das ist der Erbe, lasst ihn uns töten, damit das Erbe unser sei. Und sie stießen hinaus vor den Weinberg und töteten ihn. Wenn wir uns also mit der Rettung beschäftigen wollen, oder vielleicht sogar bevor wir uns mit der Rettung beschäftigen können, müssen wir zunächst einen tieferen Blick auf das Problem werfen, mit dem wir es zu tun haben. Alle vier Evangelien sind sich nämlich darin einig, dass Jesus wegen uns sterben musste. Wir haben ihn getötet mit unserer Ablehnung, mit unserem Hass und mit unserer Gleichgültigkeit. Wir sind ein Teil dieser Menschen dort unter dem Kreuz. Vielleicht gehören wir nicht zu denen, die den Hammer schwingen und die Nägel einschlagen. Mit Sicherheit aber sind wir eins in den vielen kleinen Rädchen dieser Welt, die das große Getriebe am Laufen halten. Dieses große Getriebe, in dem Gott nur stört. Wir sorgen dafür, dass es läuft wie geschmiert. Und wer sich jetzt damit rausredet, dass er doch eigentlich gar nichts macht, der muss sich doch von den Evangelisten wenigstens nur die Schaulustigen einreihen lassen, die dort im Kreuz stehen und einfach nur gaffen. Haben wir mit ihnen nicht gemeinsam, dass wir erstmal abwarten? Wenn Gott wirklich König ist, dann soll er es doch erstmal beweisen, dann soll er doch zeigen, was er drauf hat. Und dann bin ich bereit, ihm zu dienen. Machen wir uns also nichts vor, in jedem von uns steckt so ein kleiner Pächter, der den Weinberg gern nur für sich selbst haben will und der es nicht ertragen kann, dass er eigentlich einem anderen gehört, dem er die Pacht schuldig ist. Am Kreuz kommt damit das Drama zu einem unrühmlichen Ende, das bei der Schöpfung seinen Anfang genommen hat. Gott, der Herr, hat in einem einzigartigen Akt das Universum geschaffen und den Menschen reingesetzt. Als sein Ebenbild sollte der Mensch über die Welt herrschen, sollte sie bebauen und bewahren und ebenso in ihr auftreten, wie es dem Willen Gottes entspricht, damit die übrige Schöpfung an uns sehen kann, wer ihr Schöpfer ist und wie er ist. Wie wir alle wissen, hat sich die Menschheit gegen diese große Berufung gewehrt und hat diesen Auftrag verweigert. Adam wollte sein wie Gott und selbst das Zentrum des Universums werden. Niemanden verantwortlich sein, außer sich selbst. Und das Ergebnis ist bekannt, wir können es jeden Tag beobachten. Die Menschheit wurde aus dem Paradies vertrieben und Gott und Mensch gehen jetzt getrennte Wege. Und das Kreuz Jesu bildet den konsequenten Abschluss und auch traurigen Höhepunkt dieser schiefgelaufenen Geschichte. Gott hat seine Welt nicht im Stich gelassen, obwohl wir Menschen nichts von ihm wissen wollten. Er hat uns immer wieder Propheten geschickt, die wie die Knechte im Gleichnis auf den großen Weinbergbesitzer hingewiesen haben, dessen Pächter wir nur sind. Aber wir wollten nichts von ihnen wissen. Und nun, zu guter Letzt, schickt er seinen Sohn. Und wie in einem großen letzten Aufbäumen vollendet die Menschheit, was sie mit Adam angefangen hat. Sie wirft Gott aus der Welt hinaus. Sie schlägt ihn ans Kreuz und sie macht deutlich, wie wenig sie von ihm hält und wie wenig sie von ihm wissen will. Das Kreuz ist damit zuallererst mal der sichtbarste Ausdruck der Sünde der Welt. Jesus starb wegen uns. Er starb, weil wir nichts von Gott wissen wollen, weil wir die Welt allein regieren wollen, weil wir mit unserem Planeten so umgehen möchten, als gehörte er uns allein. Das Kreuz reißt uns damit gleichzeitig auch die Maske vom Gesicht. Und das finde ich nochmal weiter erschreckend, wenn man überlegt, dass wir als Christen diesen Text betrachten. Denn es sind ja keine satanischen Fanatiker oder gottlose Atheisten, die Jesus da ans Messer liefern. Das sind die religiösen Autoritäten. Das sind die Menschen, die eigentlich Gottes Willen tun wollen. Das ist der Staat, diese Instanz, die eigentlich für Ordnung und Gerechtigkeit sorgen soll. Und das sind die kleinen Leute, die einen der ihren da anspucken und verspotten. Das entlarvt uns und zeigt, wer wir wirklich sind. All unser frommes Getue, all unser scheinbarer Einsatz für Gerechtigkeit für die Schwachen, all unser Mühen, so etwas wie Ordnung zu schaffen, all das erscheint unterm Kreuz in einem anderen Licht. Hier tobt sich der Mensch an Gott aus. Hier zeigt er, was er wirklich im Herzen hat. So fromm und gerecht es auch aussehen mag, letztlich geht es uns nur um uns selbst. Wir wollen gut dastehen und Gott stört dabei. Denn wir sind Pächter und wollen Besitzer sein. Wir sind Menschen und fühlen uns wie Gott. Am Kreuz blicken wir also in einen Abgrund, den wir mit unserem frommen Getue ansonsten ganz gut zudecken können. Und wie die Evangelien weiter berichten, herrscht deshalb am Kreuz die Finsternis. Die Sonne verdunkelt sich am Mittag und wir treten ein in die Nacht der Welt. Das Böse, das bisher Verborgene, das mühsam Kaschierte, all das tobt sich jetzt aus. Jetzt ist seine Stunde, die Finsternismächte regieren. Es ist die dunkelste Stunde der Welt, in der nicht nur offenbar wird, dass die Menschheit sie nicht retten kann und will, sondern auch, dass sie den Einzigen, der sie retten könnte, Gott selbst, wieder aus der Welt rauswirft. Jetzt ist der Sohn tot und der Weinberg gehört endlich uns. Wir können ihn plündern, ihn zerstören und uns um die Ernte streiten. Und niemand wird sich uns mehr in den Weg stellen. Indem wir Gott getötet haben, haben wir den Horizont ausgewischt, wie das Nietzsche gesagt hat. Das Kreuz offenbart also die Finsternis der Welt und der Menschheit. Doch so wie die Nacht vor der Morgendämmerung am finstersten ist, so ist es auch am Kreuz. Denn indem sie die Finsternismächte am gekreuzigten Jesus austoben, verlieren sie ihre Kraft. Wie erschöpfte Kämpfer ringen sie um Atem, während ihnen der Gekreuzigte den Siegesruf entgegenschleudert. Es ist vollbracht. Es ist getan, es ist geschafft. Die Welt ist gerettet, der Tod ist besiegt. Denn die größte Waffe der Finsternis, der Tod, die Zerstörung der Schöpfung, die Vergänglichkeit, das große Nichts, das am Ende alles Sein bedroht, das ist die größte Waffe. Mit dieser Waffe regieren die Herren der Welt. Mit ihr zwingen sie uns ihren Willen auf. Mit dem Tod und mit seinen kleinen Geschwistern Krankheit und Leid. Die Angst vor ihnen beherrscht uns. Sie macht uns klein. Sie führt dazu, dass wir alles tun, um zu überleben, anstatt unserer großen Berufung nachzugehen, die der Schöpfer in uns gelegt hat. Doch Jesus geht am Kreuz diesem letzten Feind mutig entgegen. Er trifft auf ihn in einem geradezu epischen Kampf und ringt ihn nieder. Er stirbt. Nein, er geht durch den Tod hindurch. Er schreitet wie ein Eroberer durch den Tod hindurch und kommt auf der anderen Seite wieder heraus. Als Auferstandener tritt er aus dem Grab heraus und die Weltregierung an. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Jubelt der Apostel Paulus ein paar Jahre später. Denn damit ist jetzt eine neue Schöpfung angebrochen. Das Loch, das Jesus in den Tod hineingerissen hat, kann nicht mehr geschlossen werden. Aus ihm heraus strömt ein neues Leben in die vergängliche Welt, eine neue Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Wer an Jesus glaubt, wer sich ihm anvertraut, der wird ebenso wie er durch den Tod hindurchgehen und auf der anderen Seite in einem neuen Leben empfangen werden. Der gekreuzigte Jesus ist deshalb der Anfang einer neuen Menschheit. Das, was mit Adam und seinen Nachkommen schiefgelaufen ist, wird jetzt gerade gerückt. So wie wir alle aus Angst vor dem Tod der Sünde gedient haben, so können wir nun in Jesus dem Leben dienen. Denn seit dem Kreuz ist klar, dass der Tod nur ein Durchgang ist. Ein Tor in die neue Welt, in der das Leben unvorstellbarerweise herrschen wird. Das Kreuz Jesu ist damit ein Weg nach vorn und zugleich ein Weg zurück. Es verbindet die Welt, wie sie ursprünglich gemeint war, die Welt, wie sie hätte sein sollen, die Welt, die Gott geschaffen hat, die dann durch die Sünde entstellt worden ist, mit der Welt, die kommen wird, der künftigen Welt, in der Gott alles in allem sein und seine Herrschaft kein Ende haben wird. Der Kreis schließt sich am Kreuz. Hier kommen die Schöpfung und die neue Schöpfung zusammen. Das Kreuz ist deshalb der Mittelpunkt der Weltgeschichte, ihr großer Wendepunkt. Ab jetzt geht es in eine andere Richtung. Statt von Gott weg, läuft die Welt wieder auf ihn zu. Und damit meine ich wirklich die ganze Welt und die Weltgeschichte. Vielleicht haben wir uns zu sehr an den Gedanken gewöhnt, das Kreuz als etwas Privates zu betrachten. Als einen Vorgang, der vor allem Jesus betrifft und dann dich und mich. Wir sind zufrieden damit, wenn wir sagen können, am Kreuz sei unsere Sünde vergeben worden und dann zählen wir all die vielen kleinen Dinge auf, die die Welt sicherlich nicht besser gemacht haben, aber auch nicht furchtbar viel schlechter. All das ist selbstverständlich auch am Kreuz vergeben worden. Aber damit haben wir die eigentliche Dimension des Kreuzes noch nicht mal annähernd erfasst. Denn das Kreuz Jesu ist ein kosmisches Ereignis. Der eine und einzige wirkliche Wendepunkt der Weltgeschichte. Das hat damit zu tun, wer da am Kreuz stirbt. Wir haben es ja vorhin gehört, hier stirbt der Christus, der Gesalbte, derjenige, der den Schöpfungsauftrag, der uns allen gilt, im Gegensatz zu uns wirklich angenommen und ausgeführt hat. Hier stirbt der Sohn Gottes, Gottes Repräsentant, das Wesen, das Gott auf Erden so sehr verkörpert, dass wir es in ihm mit Gott selbst zu tun haben. Und nicht zuletzt stirbt hier der Menschensohn, der Stellvertreter der Menschheit, der wahre Mensch, derjenige, der so ist, wie die Menschheit sein sollte, aber nie gewesen ist. Gott und Mensch, Schöpfer und Schöpfung, das wird am Kreuz vereint, geht durch den Tod hindurch und in das Leben hinein. Das Kreuz bringt deshalb die Versöhnung, denn Gott und Mensch sind in Christus eins. Der gekreuzigte Jesus repräsentiert beides. Den liebenden Gott, der sich hingibt, bis über diese Grenze hinaus, von der wir bisher immer gedacht haben, dass sie unüberwindlich gewesen wäre. Im Tod hat der Mensch selbst Gott was voraus, so lautet ein muslimisches Sprichwort aus dem Mittelalter. Nein, können wir antworten. Das Kreuz zeigt, dass Gottes Liebe sogar in den Tod hineingeht und ihn überwindet. Ein wahnsinniger Gedanke. Gott weiß, was Sterben ist. Er weiß, was Leiden ist. Er hat es am eigenen Leib erfahren und durchlitten und besiegt. Am Kreuz kommt uns Gott deshalb so nahe, wie er uns nur irgendwie kommen kann. Er lebt unser Leben und er stirbt unseren Tod. Am Kreuz kommt aber gleichzeitig der Mensch auch Gott so nahe, wie er ihm nur irgendwie kommen kann. Denn indem Jesus als Christus Gottes Auftrag gehorsam annimmt, diesen Auftrag, zu dem schon Adam berufen war und den er nicht angenommen hat, in diesem Sinne repräsentiert Jesus die wahre Menschheit vor Gott und zwar in einer Weise, wie das niemals vorher passiert ist. Wenn wir auf den gekreuzigten Jesus schauen, sehen wir also die Menschheit so, wie sie sein soll. Eine Menschheit, die furchtlos Gott gehorcht. Selbst wenn es buchstäblich das Letzte ist, was sie tut. Eine Menschheit, die sich hingibt bis in den Tod, die fest darauf vertraut, dass Gott sie nicht im Stich lassen wird, sondern zu sich nimmt. Seht, welch ein Mensch, ruft deshalb Pilatus über Jesus aus. Und wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen, bekennt der römische Hauptmann unter dem Kreuz. Und das sind beide Sätze, die nicht reingeschrieben worden sind, weil es nett ist, sondern weil die Evangelisten uns damit etwas zeigen wollen, in welche Richtung wir es zu deuten haben. Gottheit und Menschheit vereinen sich am Kreuz. Oder wie es Paulus schreibt, Gott war in Christus und versöhnt die Welt mit sich selbst und rechnet ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Und mit dieser Versöhnung verbunden ist natürlich die Gnade, die Chance zu einem neuen Anfang. Was immer zwischen Gott und seiner Menschheit stand, ist jetzt vergeben. Die Kräfte der Vergangenheit sind gebunden und dürfen die Zukunft nicht mehr bestimmen. Keine Sünde kann größer sein als das Opfer, das Gott in Christus dort am Kreuz gebracht hat. Keine Sünde, weder im privaten noch im öffentlichen Bereich. Die Hand ist also ausgestreckt, die Kraft ist da. Lass dich versöhnen mit Gott. Auch an dieser Stelle fällt mir auf, dass wir über das Kreuz oft zu klein denken. So wie wir die Sünde vor allem mit Lappalien verbinden, so sehen wir in der Versöhnung oft nur die Vergebung. Die steckt da natürlich drin. Denn ohne Aufarbeiten der Vergangenheit kann es ja keine gemeinsame Zukunft geben. Aber die am Kreuz geschenkte Versöhnung ist noch viel mehr, denn hier versöhnt sich der Schöpfer mit der Schöpfung, die sich aktiv gegen ihn richtet, die ihn sogar umbringt. Der Schöpfer lässt das nicht nur zu, sondern öffnet gerade darin den Weg zur Versöhnung, indem er aus seinem Opfer ihr Opfer macht. Die Sünde ist gesühnt, der Bann ist gebrochen, der Fluch ist abgetan. Und das Kreuz wird damit zu einem Symbol, einem Zeichen, das von diesem Augenblick an zwei Menschheiten voneinander scheidet. Da sind auf der einen Seite die, die dieses Zeichen und die mit ihm verbundene Versöhnung ablehnen und die weiterhin selbst Herren der Welt sein wollen. Und auf der anderen Seite sind diejenigen, die in Gottes Opfer ihr eigenes Opfer erkennen, die sich so mit Jesus identifizieren, dass sie tatsächlich dort am Kreuz von ihm repräsentiert werden. Diejenigen, die sich mit Gott versöhnen lassen. Das Kreuz ist deshalb viel mehr als ein Zeichen der Vergebung, denn es verpflichtet auch zur Nachfolge. Man kann sich nicht auf Jesus als den Repräsentanten der neuen Menschheit berufen und gleichzeitig weiter auf den Wegen der Alten unterwegs sein. Wer zum Kreuz schaut, muss es deshalb auch auf sich nehmen. Wenn die Versöhnung durch Christus mit hineingenommen wird, kann sie deshalb anderen nicht verweigern. Und wer in Jesus den wahren Menschen erkennt, der muss ihm ähnlicher werden wollen. Denn wenn Jesus unser Herr sein soll, dann können wir uns nicht mehr länger wie die Herren der Welt aufführen, sondern müssen Diener werden. Jesus und die Sache mit der Rettung, das war unser Thema heute Abend. Und ich möchte die verschiedenen Aspekte zum Kreuz am Schluss nochmal zusammenfassen. Zunächst einmal musste Jesus sterben, weil das die letzte Konsequenz unserer Sünde ist. Wir wollen unser Leben allein bestimmen, wollen das Schicksal dieses Planeten selbst in die Hand nehmen und niemanden dafür verantwortlich sein. Gott stört, deshalb muss er verschwinden. Damit werden als Zweites all unser frommes Tun, unsere staatstragenden Gesten und verantwortungsvolle Blicke als Masken entlarvt. Hinter all dem stecken wir als selbstsüchtige Egoisten und das Kreuz deckt das auf. Jesus musste drittens ans Kreuz gehen, weil es einer mit dem Tod aufnehmen und ihn besiegen musste. Weil Jesus uns vorangegangen ist, brauchen wir deshalb keine Angst mehr vor dem Tod zu haben und sind zu einem neuen Leben befreit. Viertens ist durch das Kreuz die Menschheit mit ihrem Gott und Gott mit seiner Menschheit versöhnt worden. Als wahrer Mensch, als echter Repräsentant der Menschheit gehorcht Jesus Gott bis in den Tod. Und als wahrer Gott gibt er sich für seine ganze Schöpfung hin. Das ist das größte Opfer aller Zeiten und der Wendepunkt der Weltgeschichte. Und zuletzt wurde dadurch innerhalb der alten, ungehorsamen Menschheit eine neue Gehorsame ins Leben gerufen. Wer zu Jesus gehört, ist versöhnt mit Gott und zu einem neuen Leben in der Nachfolge nicht nur befreit, sondern verpflichtet. Das sind die 5 Aspekte der Sache mit der Rettung, über die ich heute Abend mit euch nachdenken wollte und die ich euch gerne auf den Weg geben möchte. Und damit es jetzt alles ein bisschen setzt, habe ich mir sagen lassen, gibt es hinterher noch so eine kleine Gesprächszeit. Und für die habe ich 2 Fragen für euch. Könnt ihr euch also eurem Nachbarn, eurer Nachbarin zuwenden und diese beiden Fragen erst kurz anbesprechen und dann auch gerne mit nach Hause nehmen. Die erste Frage ist, welcher dieser 5 Aspekte des Kreuzes, die ich heute gehört habe, spricht mich am meisten an? Und welcher ist mir besonders fremd? Schön wäre es natürlich, wenn man da noch so einen Satz dazu sagen könnte, warum. Und die zweite Frage ist, über welchen dieser Aspekte würde ich gerne weiter nachdenken und vielleicht sogar zu einem Schwerpunkt machen, wenn ich ans Kreuz denke. Viel Spaß beim Diskutieren.